NDR Info. Themen des Tages.
Ein Erdbeben hat mehrere Länder Südostasiens erschüttert. Betroffen sind Myanmar, Thailand und Teile Chinas. Experten vergleichen es mit dem Türkei-Beben vor 2 Jahren. Was wir über Opfer und Ausmaß wissen, gleich Thema hier bei uns. Außerdem die Koalitionsverhandlungen gehen in die heiße Phase. Klima, Kohle, Kernfracht und vor allem Migration. Seit heute gehen die Verhandlungen auf höherer Ebene zu all diesen Themen weiter. Sie hören bei uns gleich, wie der Stand ist. Und angespannte Stimmung in Grönland. Der US-Vize J.D. Vance besucht ab heute die Insel, was dort auf wenig Begeisterung stößt. Das sind die Themen des Tages heute an diesem 28. März. Ich bin Nina Zimmermann. Schönen guten Abend. Ja, es sind Bilder, die auch an 9/11 erinnern. Zum Beispiel ein Hochhaus über 40 Stock hoch liegt in Trümmern. Menschen werden verschüttet. Auch in Bangkok bebte minutenlang heute die Erde. Dabei war das Epizentrum des Erdbebens weit entfernt. Unter Myanmar. Wir fragen gleich einen Experten, wie überraschend und wie schwer das Beben war. Aber zuvor berichtet Lena Bodewein, was mittlerweile bekannt ist.
Der Schaden durch das Erdbeben ist enorm, berichten Rettungskräfte. Die Opferzahl noch unklar. Aber sie vermuten, dass mindestens Hunderte von Menschen allein in Myanmar gestorben sind. US-Experten sprechen sogar von Zehntausenden. Mit einer Stärke von 7,7 hat das Beben Thailand und vor allem das benachbarte Myanmar erschüttert. Das Epizentrum war nahe der Millionenstadt Mandalay.
Im Moment gehen wir davon aus, dass es verheerend sein wird. Es wird wahrscheinlich sehr große Schäden geben. Und die Tatsache, dass es eine große Zahl exponierter Menschen gibt, die in gefährdeten Gebäuden in der Nähe der stärksten Erschütterung leben, bedeutet wahrscheinlich, dass es eine große Zahl von Todesopfern geben wird.
So der Seismologe Brian Baptie vom British Geological Survey gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Standbilder von Gottheiten, Glasscherben und Schutt liegen überall. Eine Eisenbahnbrücke ist Bogen für Bogen in einen Fluss gebrochen. Hier filmen Umstehende, wie die goldene Schwesayan-Pagode südöstlich Mandalays einstürzt. Die Lage im bürgerkriegsgeschüttelten und immer mehr verarmten Myanmar ist katastrophal. Moscheen, Krankenhäuser, Hotels haben Menschen unter sich begraben. Die Junta, die seit 2021 an der Macht ist, hat für Teile des Landes den Notstand ausgerufen, wie dieser Nachrichtensprecher verkündet. Das Staatsfernsehen bittet um Blutspenden, weil so viele Menschen verletzt sind. Und der Junta-Chef hat alle Länder und Organisationen eingeladen, zu helfen und zu spenden. Ein ungewöhnlicher Schritt für das isolierte Land. Die Region Sagaing, ihre Häuser und Infrastruktur waren nicht auf solche Beben vorbereitet. Der letzte Vorfall dieser Stärke geschah vor knapp 70 Jahren. Und da das Epizentrum nur etwa 10 Kilometer tief lag, ist die Stärke gefährlicher als bei tiefer gelegenen Beben.
Es ist in der Lage, in der Nähe des Epizentrums extreme Schäden zu verursachen und wird wahrscheinlich auch weiter entfernt zu spüren sein. Die Stadt Mandalay, die zweitgrößte Stadt Myanmars mit etwa 2 Millionen Einwohnern, war nur etwa 17 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Es ist also wahrscheinlich, dass es dort zu erheblichen Schäden und Todesopfern kommen wird.
So Seismologe Brian Baptie. Währenddessen geht in der Hauptstadt des Nachbarlands Thailand die Suche nach Vermissten weiter. Krankenwagen, Räumfahrzeuge und Rettungshunde sind im Einsatz, rund um den riesigen Schutthaufen, der heute Mittag noch ein Wolkenkratzer war. Bis zu 120 Menschen werden noch unter Beton und Stahl vermisst. Das Erdbeben hat den 30-stöckigen Rohbau in Bangkok zum Einsturz gebracht. Ein Passant hält auf einem Handyvideo fest, wie das zig Meter hohe Gebäude in sich zusammenfällt, in einer Wolke aus Schutt und Staub. Arbeiter und Umstehende rennen panisch vor den niederstürzenden Massen davon.
Erst habe ich nicht verstanden, was los war. Aber dann sah ich, wie der Tisch wackelte und auch der Stuhl und der Computer begannen zu wackeln. Ich war mir erst sicher, als ich das Geräusch von krachenden Wänden und splitterndem Glas hörte. Ein Teil der Decke stürzte sogar ein. Da musste ich rauslaufen.
Vor allem in Myanmar ist das Ausmaß der Verwüstung noch längst nicht abzusehen.
Wie gut ist oder war man in der Region auf solche Erdbeben vorbereitet? Und kann es nach diesem Erdbeben entlang der tektonischen Platten gleich weitere geben? Darüber konnte ich mit Oliver Heidbach sprechen. Er ist vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung und ist dort der Leiter der Arbeitsgruppe Analyse und Modellierung tektonischer Spannungen. Kam dieses Beben gänzlich überraschend oder gab es im Vorfeld Warnzeichen?
Es gab keine Warnzeichen, aber das Beben kam auch nicht überraschend. Denn in dieser Region, wir sind ja an der Ostseite von einer tektonischen Störung, die die Indische Platte von der Sundaplatte trennt. Dort treten Beben der Stärke 7,5, 7,7 wie heute regelmäßig auf. Regelmäßig heißt alle 10, 20 oder 30 Jahre, sodass dieses Beben nicht überraschend für uns kam.
Und könnte das aber auch der Vorbote für noch ein weiteres Beben sein, weil eben noch mehr Spannung auf der Strecke ist?
Das kann man so direkt nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall eine Reihe von Nachbeben. Das ist aber typisch für alle Starkbeben. Wir hatten direkt 12 Minuten nach dem Hauptschock ein Nachbeben der Magnitude 6,4. Und auch in den letzten paar Stunden gab es mehrere ähnlich starke Nachbeben. Diese Nachbebenaktivität lässt mit der Zeit und Intensität nach. Aber wir müssen gerade in den nächsten Tagen und Wochen mit starker Nachbebenaktivität rechnen. Es gibt noch einen zweiten Effekt. Es kann auch sein, dass natürlich dadurch, dass auf der einen Segment dieser langen Störung Spannung abgebaut worden ist, wird natürlich auch auf ein anderes Segment Spannung erhöht. Dann sprechen wir von einem Triggern eines weiteren Events. Aber das können wir momentan noch nicht absehen, ob das möglich ist. Wir können auch nicht den Zeitpunkt quantifizieren, wann ein solches Triggern stattfinden könnte.
Sie vergleichen das, was jetzt in Myanmar und auch in Thailand war, von der Schwere her mit dem verheerenden Erdbeben in der Türkei vor 2 Jahren. Und das hat ja jetzt auch schwere Schäden angerichtet, eben bis nach Bangkok, 1000 Kilometer von Myanmar entfernt. Das ist schon eine enorme Strecke, oder?
Ja, das ist etwas ungewöhnlich. In die großen Schäden in der Türkei und auch die hohen Todeszahlen. Wir hatten ja, glaube ich, über 53.000 Todesfälle bei dem Beben vom Februar 2023 in der Türkei. Selbe Magnitude und auch in einer relativ kurzen Distanz von 20 bis 40 Kilometern zwei sehr große Städte, die betroffen worden sind. Der Fall in Bangkok ist sehr speziell. Bangkok ist über 1000 Kilometer entfernt und es gab auch nur den Einsturz dieses einen Hochhauses. Das Hochhaus hatte, soweit ich informiert bin, 43 Stockwerke, die bisher gebaut worden sind. Das Hochhaus war ja noch in Bau und nicht fertig. Und solche Art von Hochhäusern werden von den langwelligen Anteilen der seismischen Wellen angeregt. Das ist wie eine Resonanz. Und das passiert nur bei bestimmten Gebäudehöhen, die im bestimmten Zustand sind. Das heißt, alle anderen Gebäude in Bangkok, soweit ich informiert bin, haben keine Schäden gehabt. Aber gerade dieses eine Gebäude hatte anscheinend eine spezielle Bauhöhe, die sozusagen dann mit den Erdbebenwellen, die eingetroffen sind, in Resonanz gekommen ist und dadurch eingestürzt ist.
Ist denn Ihrer Erfahrung nach denn die Region Myanmar bis nach Thailand auch genau architektonisch eigentlich ganz gut eingestellt, dass man eben in einer Erdbebenregion lebt?
Wahrscheinlich eher nicht so gut, wie man es gerne hätte. Wenn man das vergleicht mit zum Beispiel Japan, dort gibt es ja auch sehr starke Erdbeben. Ich erinnere mich an das Beben von März 2011 mit der Magnitude 9,4 und den Folgeschäden durch die Zerstörung des Reaktors oder durch die Kernschmelze. Japan ist extrem gut eingestellt auf Erdbeben und kann auch die Erdbebennormen für erdbebengerechtes Bauen gut einhalten. Das bedeutet natürlich auch einen hohen Einsatz von Geld. Es ist immer eine Frage, wie viel Geld hat das Land zur Verfügung, um auch erdbebengerecht zu bauen. Nun ist natürlich Myanmar auch ein Land mit einem sehr geringen Bruttoinlandsprodukt. Deswegen können wir eher davon ausgehen, dass zwar die Bevölkerung und auch die Regierung, denen ist bekannt, dass es diese Beben gibt, aber eben das Einhalten von Erdbebennormen heißt auch immer einen Eintrag von viel Geld in die Gebäude. Und das steht vielleicht nicht immer zur Verfügung. Deswegen sind die Gebäude wahrscheinlich nicht so gut gebaut, wie man sie bauen könnte, hätte man mehr Geld zur Verfügung.
Und wie ist das mit dem Blick auf die Frühwarnsysteme in Myanmar, in Thailand, funktionieren die einigermaßen?
Da muss ich jetzt differenzieren. Also Ziel unserer Forschung ist im Prinzip nicht eine Vorhersage. Es gibt 3 Stufen, die ich kurz erkläre. Eine Vorhersage wäre, wir können, bevor das Beben eintrifft, bevor es stattfindet, sagen, es kommt in 2 Tagen, wir würden evakuieren. Das ist technisch nirgendwo möglich. Das kann kein Mensch auf der Welt, weil wir eben an den Ursprung des Bebens in großen Tiefen nicht heran können. Wir können es nicht messen. Es bleibt immer ein Prozess, von dem wir überrascht werden. Wir wissen immer gut, wo die Beben stattfinden werden und welche Magnitude sie haben. Was wir nicht wissen, ist den exakten Zeitpunkt, der uns erlaubt, eine Evakuierung durchzuführen. Frühwarnung heißt, das Beben ist schon ausgelöst, aber die Information ist schneller als die seismische Welle, die in der Stadt ankommt. Und damit haben wir höchstens in Istanbul 10 Sekunden, in Japan sind es 20, 30, 40 Sekunden. Da kann man maximal die Züge anhalten, Gasleitungen sperren oder Brücken sperren. Aber wir können keine Menschen mehr informieren, weil einfach die Vorwarnzeit in 10er Sekunden ist. Und das, was wir wirklich machen in der Forschung, ist der Auftrag, wir versuchen zu bestimmen, welche Regionen welche seismischen Wellen auftreten und dann Empfehlungen zu geben, wie man möglichst günstig bauen kann, um die Gebäude vor dem Einstürzen zu bewahren. Denn das ist ja das, was letzten Endes zu großen Todesfällen führt.
Soweit die Einschätzung von Professor Oliver Heidbach vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung. Heute Morgen, deutscher Zeit, hat ein Erdbeben mehrere Länder Südostasien erschüttert. Und aktuell müssen wir von einer deutlich höheren Opferzahl ausgehen als bisher gemeldet. Wir wissen um die Größe der Aufgabe und wir wollen, dass das klappt. So hat es SPD-Chef Lars Klingbeil heute Nachmittag gesagt. Nach Tagen im Schweigen und des Verhandelns haben sich heute die Spitzen von CDU, CSU und SPD zum Stand der Koalitionsverhandlungen geäußert. Denn jetzt übernimmt ja nach den Arbeitsgruppen die sogenannte Steuerungsgruppe, also die Chefs. Wo stehen Schwarz und Rot und wie nah ist man an einer Regierung? Darüber konnte ich vorhin mit unserer Berlin-Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann sprechen. Wenn die Parteichefs jetzt weiter verhandeln, was ist denn die Grundlage?
Naja, sie haben jetzt ein Masterdokument sozusagen, das umfasst so ungefähr 162 Seiten. Das ist all das, was die 16 Arbeitsgruppen in den vergangenen anderthalb Wochen zusammengetragen haben. Und da sind noch ziemlich viele offene Fragen. Man hat sich das dann so gelöst, dass man all die strittigen Punkte in Klammern gesetzt hat. Das heißt, die Hauptverhandler, die Steuerungsgruppe, die weiß jetzt ganz genau, aha, hier müssen wir nochmal rangehen, schon wenn sie das Dokument einmal kurz durchscannt, weiß sie gleich Bescheid. Aber es gibt auch weite Passagen, da gibt es keine Streitpunkte, da ist man sich einig. Bei Außen- und Sicherheitspolitik zum Beispiel sieht es ganz gut aus. Also möglicherweise kann man auch größere Felder einfach überspringen.
Dann schauen wir auf die Klammern. Was sind denn die großen Brocken? So hat es ja Friedrich Merz heute selbst gesagt. Was sind die größten Streitpunkte gerade?
Also sowohl er als auch Lars Klingbeil, der SPD-Chef, sind heute kurz darauf eingegangen und haben auch Nachfragen von Journalisten, bevor sie dann verschwanden in der Verhandlungsgruppe, dazu beantwortet. Das ist das Thema Finanzen und Steuerpolitik. Da liegen sie wirklich immer noch meilenweit auseinander. Und nun müssen die Chefs das also klären. Es ist nun Chefsache, das haben sie auch heute nochmal ganz klar gesagt. Die SPD möchte ganz gern einige Steuern erhöhen. Zum Beispiel will sie gern die Kapitalertragssteuer, die liegt im Moment bei 25%, erhöhen auf 30%. Sie möchte auch den Spitzensteuersatz anheben und dass er früher greift. Außerdem will sie das Ehegattensplitting abschaffen. Die Union hält davon gar nichts. Grundsätzlich ist sie gegen Steuererhöhungen jedweder Art. Sie möchte ihrerseits die Unternehmenssteuer absenken. Und das wiederum will die SPD nicht. Also da sind noch ziemlich viele Steine aus dem Weg zu räumen. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht.
Ja, wie kann das zusammengehen? Man muss ja sich dann immer auch mal erinnern, dass die SPD ordentlich verloren hat bei der Wahl der Juniorpartners in der Sache.
Ja, das ist richtig. Das hat die Union auch immer wieder betont, dass die SPD sich an ihr Wahlergebnis erinnern möge. Allerdings ist diese Gruppe, diese Hauptverhandlergruppe, die nun zusammentritt, so zusammengesetzt, da sind 19 Personen, 9 von SPD-Seite und 10 von Unionsseite. Also schon fast wieder ein ausgeglichenes Verhältnis. Und ich kann mir vorstellen, dass es so laufen wird wie in allen anderen Verhandlungen auch. Man wird sich aufeinander zubewegen, man wird Zugeständnisse machen, um auf der anderen Seite etwas dann zu gewinnen. Die SPD wird sich von einigen ihrer Themen verabschieden müssen, umgekehrt die Union genauso, um dann wiederum etwas zu gewinnen. Dass man wirklich immer dann auf einen gemeinsamen Nenner kommt bei jedem Thema, das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Also zum Beispiel dieses Thema Tempolimit, die SPD möchte das gerne, 130 auf den Autobahnen, die Union sagt nein, da wird man dann vielleicht ein anderes Thema opfern an der Stelle.
Jetzt hat Markus Söder heute gesagt, er ist optimistisch, dass man das wuppen wird und wir wollen, dass das klappt. Das hat Lars Klingbeil gesagt. Also inwieweit ist Scheitern überhaupt eine Option?
Scheitern ist keine Option. Das wissen auch beide Seiten, weil es keine Alternativen gibt. Und entsprechend hoch ist natürlich der Druck auf beide Verhandlungsseiten, dass man sich einigen muss, dass man Kompromisse wird finden müssen. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Und das wissen auch beide Seiten. Ich glaube, es gab am Anfang so ein bisschen Knatsch. Das drang schon raus aus der Sondierungsrunde. Da war die Union nicht so zufrieden damit, dass die SPD dort auftrat, als wäre sie auf Augenhöhe. Es wurde noch immer wieder daran erinnert, ihr hattet gerade hier euer schlechtestes Wahlergebnis aller Zeiten. Also bitte vielleicht etwas mehr Demut oder vielleicht etwas mehr entgegenkommen. Wir sind hier schließlich die stärkste Fraktion im Bundestag immer noch und wir werden den Kanzler stellen.
Bis Ostern will Friedrich Merz Ergebnisse, will dann auch zum Kanzler gewählt werden. Inwieweit ist alles gerade im Zeitplan?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, alle sind immer noch sehr, sehr optimistisch und zuversichtlich. So haben sie es jedenfalls heute den Journalisten mitgeteilt und sind auch ehrgeizig, dass dieser Zeitplan irgendwie zustande kommt. Möglicherweise wird man ja sogar früher fertig, wer weiß. Friedrich Merz wäre gern bis Ostern fertig, hat er immer wieder gesagt und am liebsten dann Ende April zum Kanzler gewählt.
Anne-Kathrin Mellmann, Korrespondentin in Berlin zum Stand der Koalitionsverhandlungen, hier in den Themen des Tages. Monatelang brodelte jetzt der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen warten auf eine Neuregelung ihrer Einkommen und ihrer Arbeitszeiten. Jetzt haben die einberufenen Schlichter, nachdem man ja nicht sich einigen konnte, eine Empfehlung vorgelegt, wie es weitergehen könnte. Johannes Frevel.
Stufenweise mehr Geld und mehr freie Tage, das sieht die Schlichtungsempfehlung für die 2,5 Millionen angestellten Beschäftigten von Bund und Kommunen vor. Die Schlichter legten im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes in Berlin einen Einigungsvorschlag vor. Demnach könnte es ab 1. April eine Lohnerhöhung um 3, zum 1. Mai nächsten Jahres eine weitere Anhebung um 2,8% geben. Ein Teil der Jahressonderzahlung soll in bis zu 3 freie Tage umgewandelt werden. Als Tariflaufzeit werden 27 Monate empfohlen. Am 5. April soll bei einer Wiederaufnahmetarifrunde in Potsdam über den Einigungsvorschlag erneut verhandelt werden. Verdi und Beamtenbund hatten 8%, monatlich jedoch mindestens 350 Euro und die Umwandlung von Überstunden in 3 freie Tage gefordert.
Die Themen des Tages laufen bei uns im Radio immer um 4:45 und eben jetzt ist US-Vizepräsident J.D. Vance auch gemeinsam mit seiner Frau auf Grönland angekommen, spricht gerade mit Soldaten auf der US-Base dort. Eingeladen hat das Ehepaar niemand. Trotzdem kommen sie. Ursprünglich war alles auch als Solo-Trip von Ehefrau von J.D. Vance erstmal ausgerichtet. Schlittenhunde angucken, etwas Folklore. Aber auf der größten Insel der Welt wollte niemand so richtig mitziehen. Und so kam jetzt J.D. Vance mit und man schaut sich eben die US Airbase dort an. Wir schauen gleich auch genauer auf den Willen der Grönländer und der Amerikaner. Die einen, die sich kaufen lassen sollen, die andere, die das wollen. Aber erstmal fasst uns Julia Weschenbach zusammen, was bisher geschah zwischen beiden Ländern.
Es ist 2019, ein Sommer mitten in Trumps erster Amtszeit als US-Präsident. Und in den Abendnachrichten des US-Senders CBS News läuft diese Meldung. CBS News hat bestätigt bekommen, dass der Präsident nach einem großen Immobiliendeal gefragt hat. Wie wäre es, wenn die USA Grönland kaufen würden? Die weltgrößte Insel. Grönland kaufen? Was für eine absurde Idee. So haben die Dänen das Kaufangebot des US-Präsidenten damals abgetan und dachten, das Thema wäre damit vom Tisch. So kann man sich irren. Denn er hat seine zweite Amtszeit noch nicht angetreten, da bringt Trump eine Übernahme Grönlands wieder ins Spiel. Kurz vor Weihnachten 2024 verkündet er, was er in den Monaten darauf bei jeder Gelegenheit wiederholen wird. Die USA brauchen Grönland für die internationale Sicherheit. Und wir werden es bekommen.
We need it for international security.
And I think we're gonna get it. One way or the other, we're gonna get it.
And I think Greenland's gonna be something that maybe is in our future.
Der Ton dabei aggressiver als beim ersten Mal, bestimmter. Grönländer wie Dänen fürchten, diesmal bleibt es nicht bei einer verrückten Idee. Trump meint es ernst. Spätestens als sein Sohn Junior Anfang Januar Grönland besucht, macht sich Unruhe auf der Insel breit. Trump Jr. verteilt Make America Great Again Kappen und soll Obdachlose zum Essen eingeladen haben. In die USA kehrt er mit der Botschaft zurück, die Grönländer wollen zu uns gehören. Die meisten Inselbewohner sehen das aber ganz anders. Und der grönländische Regierungschef sieht sich zu einer Richtigstellung genötigt. In einem Interview mit Fox News sagt er:
We want to also be clear.
Wir wollen es ganz klar sagen. Wir wollen keine Amerikaner sein.
US.
Grönland ist weitgehend autonom, gehört aber zum Königreich Dänemark und ist finanziell stark von den Dänen abhängig. Die Mehrheit der rund 56.000 Grönländer wünscht sich die Selbstständigkeit und hofft dafür unter anderem auf wertvolle Rohstoffe, die unter dem Eis schlummern. Auf die könnte es auch Trump abgesehen haben, meinen Experten. Um militärische Kontrolle könne es dem Präsidenten dagegen kaum gehen, sagt der Forscher und Grönland-Experte Ulrik Pramgel. Die USA und Dänemark haben seit 1951 ein Abkommen, das Grönland 2004 unterzeichnet hat und das den USA vereinfacht gesagt das Recht gibt, das grönländische Territorium zur eigenen Verteidigung zu nutzen, wie sie wollen. Deshalb ist es etwas schwer zu verstehen, was Trump in diesem Zusammenhang eigentlich braucht. So richtig weiß das wohl nur Trump selbst. Für Grönländer und Dänen ist der Druck aus Washington pure Provokation. Und der Besuch von US-Vizepräsident Vance und seiner Frau die neueste Eskalationsstufe. Kurz vor dem Besuch hatte Trump seine Rhetorik noch einmal verschärft und gesagt, wir werden so weit gehen, wie wir gehen müssen. Wir brauchen Grönland. Und die Welt braucht es, dass wir Grönland haben. Auch Dänemark. Dänemark muss uns Grönland überlassen. Will der US-Präsident die Insel tatsächlich mit Macht an sich reißen? In Dänemark hält man das inzwischen nicht mehr für unmöglich. Untätig zusehen will Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen da nicht. Ich finde, das sind gewaltige Aussagen, die einem amerikanischen Präsidenten nicht gut zu Gesicht stehen, wenn es um einen engen Verbündeten wie Dänemark geht. Ob das deutliche Stopp aus Dänemark den US-amerikanischen Präsidenten aufhalten wird, daran zweifeln viele.
Und es ist immerhin der Vizepräsident der USA, der sich nach Trumps Sohn jetzt auch auf Grönland umschaut, wenn auch etwas abgespeckter als gewünscht. Aber warum will Trump diese Insel? Wie realistisch ist das? Wir haben ja gerade gehört, in Dänemark werden die Sorgen ernst genommen. Darüber habe ich mit dem Grönland-Experten Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Muss man diese Reise von Vance ernst nehmen oder ist es eine plumpe Provokation?
Wenn die Reise so durchgeführt worden wäre, wie sie beabsichtigt war ursprünglich, dann wäre es tatsächlich eine Provokation. Jetzt, wo sich der Vizepräsident nach Pituffik Space Base begibt, ist es ein Besuch einer Militärbasis, also etwas weniger aufregender.
Donald Trump hat ja neulich seine Rede vor Kongress und Senat dazu genutzt und hat Grönland eingeladen, Teil der USA zu werden, auch wenn man fast 3000 Kilometer voneinander entfernt ist. Wir hören mal rein.
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
Wie auch immer, wir kommen an euch ran, und dann lachen auch einige. Also Trump sagt, er braucht Grönland für nationale oder internationale Sicherheit.
Naja, das handelt sich um die politikwissenschaftlich bekannte Versicherheitlichung einer Angelegenheit. Im Prinzip ist es unnötig. Die Amerikaner können eigentlich auf Grönland relativ viel tun und lassen, was sie möchten. Sie können auch einen weiteren Stützpunkt eröffnen, wenn sie denn dies aus Sicherheitsgründen für notwendig erachten würden. Sie können auch mehr investieren. Alles offen steht auch in der Arktis-Strategie der Grönländer, dass sie mehr Investitionen begrüßen würden. Sicherheitspolitisch ist eigentlich sehr viel mehr machbar. Es ist nicht notwendig dazu, dass man Grönland annektiert.
Also geht es doch um die Bodenschätze. Was liegt denn alles unter der Erde?
Es geht um mehr, es geht um den Gesamtkomplex eigentlich. Letzten Endes ist ja der siebte Versuch der Amerikaner, Grönland zu erwerben seit dem 19. Jahrhundert. Insofern ist es eigentlich eine sehr, sehr alte und weit in die amerikanische Historie zurückreichende Geschichte, die immer damit zusammenhängt, um die geostrategische Lage von Grönland und natürlich später auch die Ressourcen. Früher ging es um Metalle, heute geht es um seltene Erdmetalle. Also insofern hat sich relativ wenig an der Interessenlage geändert, nur die Tonart hat sich verschärft.
Und wir erleben ja gerade die abstrusesten politischen Entwicklungen, deswegen frage ich mal genauso platt, kann man Grönland kaufen, so wie Trump sich das vorstellt?
Naja, wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert. Insofern, früher wurde Alaska tatsächlich für, ich glaube, schlappe 7,2 Millionen Dollar vom Zarenreich gekauft. Aber in den Zeiten sind wir nicht mehr. Und es wäre auch gegen die überwiegende Mehrheit der Grönländerinnen und Grönländer. Also es müsste ja auch selbst Verkaufsverhandlungen müssen ja verhandelt werden und brauchen einen Partner. Und ich glaube nicht, dass die grönländische Regierung, die neue, dazu bereit wäre.
Ja, das hat man bei der Wahl ja auch gesehen in Grönland, dass das Thema Unabhängigkeit ganz vorne auf der Agenda stand, unabhängig vor allem auch von Dänemark. Kann man sich das überhaupt leisten, gerade unabhängig zu sein in der Form wirtschaftlich?
Nee, dazu habe ich letztes Jahr eine Studie geschrieben und habe mir die verschiedenen Möglichkeiten der Unabhängigkeit mal angesehen. Grönland könnte sich die Unabhängigkeit im Augenblick nicht leisten. BIS bekommt die Gelder für die öffentliche Verwaltung etc. pp. Im Augenblick vom Königreich Dänemark. Da müsste erstmal eine erfolgreiche Minenindustrie oder so aufgebaut werden. Aber das wird Jahre dauern und das ist nicht von heute auf morgen möglich.
Soweit Michael Paul, Grönland-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik, über Trumps Wunsch, Grönland zu bekommen und den Besuch seines Vizes heute dort. J.D. Vance und seine Frau sind vor einer knappen halben Stunde dort angekommen. Und damit enden unsere Themen des Tages für diesen 28. März, einen Freitag. Entsprechend wünsche ich Ihnen auch ein gutes Wochenende.